Ich habe 15 Minuten für meine Predigt und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich bin nicht anders geführt worden, in dieser ganzen Woche einen Teil 3 draufzusetzen. Dann sind wir in einer Serie, die Micha angefangen hat, vor 3 Wochen über das Thema zu sprechen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen und auch nicht gegen die Systeme dieser Welt, sondern unser Kampf ist gegen andere Dinge. Und ich starte wieder mit dem Vers aus Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Gestern hat ein Politiker in England über die Medien das Volk aufgerufen zum Gebet und hat gesagt, wir stecken derart in der Pandemie, dass wir jetzt beten sollten. Und unser deutscher Kommentar aus einer der bekannten Medien, die ich nicht nennen möchte, sagte, und was gibt es sonst noch neben Gebet? Und hat das weggebügelt. Es sind Menschen da in unserer Zeit, die in Verantwortung stehen, die sind sich bewusst, dass wir irgendwie gegen Mächte kämpfen, die nicht in unserem Ermessen liegen, außerhalb unserer sichtbaren Welt, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und im 2. Korinther Kapitel 10 ab Vers 3 heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Und jetzt kommt eine außergewöhnliche Aussage des Apostel Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und sie nehmen jeden Gedanken gefangen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Oder man kann anders übersetzen, der sich gegen die Erkenntnis Christi richtet. Und wir haben über 3 Waffen gesprochen, die Gott uns wirklich in der Tat gegeben hat. Das war der Name von Jesus. Den Namen Jesus nicht missbräuchlich zu benutzen, ist ja das erste Gebot. Und das schreibt Gott der Menschheit ins Stammbuch und sagt, gebrauche den Namen Gottes nicht missbräuchlich, aber gebrauche ihn. Und wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und den Namen Jesus gebrauchen können. Wir haben über das Abendmahl gesprochen. Wie powerful Abendmahl ist, wenn wir es in der Familie nehmen, wenn wir es zu Hause nehmen, wenn wir in Konflikten gestanden waren. Abendmahl versöhnt, Abendmahl eint, Abendmahl fokussiert uns auf den, der bei uns ist, und das ist Jesus. Wir haben letzten Sonntag dann über das Wort Gottes gesprochen, dass die Bibel eine richtige Waffe ist, über das Logos und das Rhema. Alles das könnt ihr nachhören, weil wenn das Rhema, das Wort Gottes, das allgemeine Logos zum Rhema wird, ein jetzt gesprochenes Wort für unser Leben, dann nehmen wir es wie ein Schwert und es geschieht etwas in unserem Leben. Wir Christen sollten neu lernen, Waffen zu tragen und Waffen anzuwenden. Und ich möchte heute Morgen in den 10 Minuten hier über eine 4. Waffe sprechen, und das ist deine neue Identität. Du sagst, was? Ich lese mal den Text dazu aus 2. Korinther 5, ab Vers 14, und der Kernvers liegt dann im Vers 17. Denn die Liebe Christi drängt uns, schreibt Paulus, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, das bist du, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt ist. Paulus ist hier in einer Argumentationskette. Wir stoppen hier kurz. In der Gemeinde in Korinth waren eigenartige Christen, die ärgerten Paulus immer wieder mal, indem sie seinen geistlichen Dienst nicht anerkannten und ihn hinterfragten und ihn mit wenig Wertschätzung als Apostel begegneten. Und immer wieder muss er sich in seinen Briefen an die Korinther verteidigen. Da waren merkwürdige Menschen in der Gemeinde und Gemeindeleitung, dass sein ganzes Wirken und sein ganzes Leben nicht seinen eigenen Interessen und seinen Hobbys entspringt, sondern das für Gott einen Grund hat. Und hier ist der Grund, warum Paulus Gemeinde baut. Er sagt, die Liebe Christi drängt uns. Da ist eine Liebe, die uns treibt. Und sie treibt uns deshalb, weil wir etwas erkannt haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen erkennen. Wir hier auch heute als Christen in Wittenberg müssen erkennen, immer wieder erkennen, bitte, wie immer wieder das religiöse Kostüm abstauben. Es geht um Realität. Es geht nicht um ein Ritual. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir uns bekreuzigen. Jesus ist dafür gestorben, dass wir real den Himmel in unserem Leben haben. Und das kann nur dann geschehen, als er für uns gestorben ist. Und als er für uns starb, sind wir alle mit ihm gestorben. Das hast du gezeigt durch die Taufe. In der Taufe hast du gezeigt, ich sterbe mit Christus und ich werde auferweckt zu neuem Leben. Wozu? Darum ist er für alle gestorben, damit die da leben, nicht von nun an nicht mehr sich selbst leben. Das ist der erste Schlüssel in meiner Predigt hier heute Morgen, das zu erkennen. Wir sind so oft unterwegs, nur für uns. Wir gehen zur Schule, wir kommen zurück, wir machen, was die Lehrer sagen, wir gehen zur Arbeit, wir kommen zurück, wir machen, was die Chefs sagen. Wir leben für uns selber. Und Paulus sagt, es gibt ein Leben hier in dieser Welt, du lebst nicht für dich allein, nicht für dich. Du gehst zur Arbeit mit dem Herrn, du bist ein neuer Mensch. Also sein Motiv, Menschen zu Christus zu rufen, ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Weil wir erkannt haben, dass er für uns gestorben ist. Unser Leben dreht sich um uns selbst, um unser Wohlbefinden. Oder wir kehren zu einem Alltagsleben immer wieder hin und sagen, Jesus, ich lebe mit dir in der Schule. Ich lebe mit dir als Ehemann, als Vater. Ich lebe mit dir als Schüler, als Kind, als Angestellter, als Chef. Und jetzt Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Das ist ein ganz interessanter Satz. Versetz dich mal zurück in seine Zeit, 2000 vor Christus. Ja, natürlich haben die Jünger. Und es bleibt spekulativ, aber manche meinen sogar, Paulus hat Jesus nach dem Fleisch gekannt. Theoretisch wäre das möglich, bewiesen ist das nie. Aber natürlich haben sie Jesus gesehen. Als was denn? Einige der Juden haben gesagt, du bist der Messias, du hast die Fähigkeiten dazu. Und sie haben Jesus nach dem Fleisch betrachtet und gesagt, ja, du bist unser König. Die Pharisäer haben ihn auch nach dem Fleisch betrachtet und haben gesagt, nee, never ever wirst du König, weil du erfüllst überhaupt nicht die Kriterien eines Messias. Sie haben ihn nach dem Fleisch betrachtet. Und was tue ich und was tust du den ganzen Tag und die ganze Nacht? Schlag mich, ich unterstelle das einfach mal uns, weil wir sind menschlich. Wir betrachten uns nach dem Fleisch. Was kann ich nicht? Wo habe ich schon versagt? Wo werde ich versagen? Wo sind mir die Grenzen gesetzt? Das kriegen wir nie hin. Wir sehen uns nach unseren Möglichkeiten, nach unseren Ressourcen, nach unserem Ausbildungsstand. Ich bin als Depp geboren, ich werde als Depp sterben. Ich hätte gern so eine Haare wie Chibo, aber ich bin so glatt, so hier und das wird immer weniger und wächst nach innen. Und wir sehen immer nur unsere Unzulänglichkeiten oder eben unsere Fähigkeiten. Die Jünger haben Jesus als Mensch gekannt. Sie kannten seine Stärken und sie kannten seine Schwächen. Hatte Jesus Schwächen? Ja, er war Mensch. Er wusste, dass er bestimmte Dinge nicht kann. Wenn du auf deine Lebenssituation schaust, auf deine Leistung, auf deine Titel, auf deine Errungenschaften, auf deine Mängel, was du nicht hast, was du nicht kannst, was du nie sein wirst, dann leben wir als Menschen, die sich selbst nur kennen, als solche, die sich nach dem Fleisch betrachten. Und Paulus sagt, Moment mal, Christus ist gestorben, dass er einen Unterschied machen kann in dem Leben der Menschen. Wir schauen auf unsere natürlichen Handicaps oder auf unsere machbaren Dinge. Du sitzt vor der nächsten Klassenarbeit und sagst, das geht nie rein in mein Hirn. Bis du anfängst zu beten und dann bist du überrascht, dass du plötzlich ja noch mit 60 lernen kannst. Und Paulus sagt, sei doch nicht überrascht. Christus ist in unserem Leben. Übrigens kann man bis 80 lernen, ist wissenschaftlich bewiesen. Denke nicht, bei dir geht nichts mehr in deinen Topf rein. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Rein menschlich hat Gott uns so geschaffen. Ich habe einen bekannten, lieben Freund, der war 85 und sagte, weißt du, was ich jetzt gerade mache? Ich muss viel unterwegs sein, auch im Europäischen Rat und so, war der immer noch aktiv als Christ. Der fing mit 85 an, die gesamten Flaggen der Welt auswendig zu lernen. Ich sage, wo bist du denn schon? Naja, guck mal, ich habe ja schon 60. Ja. Mit 85. Also hör auf zu denken, in deinen Topf geht nichts mehr rein. Da geht noch was. Das sage ich euch auch 16-jährigen Schülern, ja. Da geht noch was. Ja, da geht noch was. So, jetzt zurück zum Text. Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Warum sehen wir uns, müssen wir uns oder können wir uns nicht nur nach unseren menschlichen Ressourcen anerkennen und sehen? Ja, weil Christus für uns gestorben ist. Moment mal, was hat der Tod von Jesus vor 2000 Jahren mit meinem Leben heute zu tun? Ja, er kam, um in uns zu wohnen. Und er hat uns von Neuem geboren. Im Galater 6, Vers 15 drückt Paulus das so aus, es spielt keine Rolle, ob du beschnitten bist oder nicht, ob du Jude bist oder nicht. Alles, was zählt, ist die neue Schöpfung. Und dieses Bewusstsein, ich bin eine neue Schöpfung, ist eine Waffe in dieser Welt. Wenn du erkennst, ich bin eine neue Schöpfung in dieser Welt, dann ist das eine Waffe in dieser Welt. Weil erstens Vers 17 noch, sagt Paulus, siehe, gucke hin, Neues ist am Werden in dir. Psalm 100 sagt, vergiss nicht dem Herrn zu danken für alles, was er dir getan hat. Vergiss es nicht, gucke hin, gucke zurück auf dein Leben, was hat Christus in dir getan? Und dann sag Halleluja, es haben sich Dinge verändert. Ich bin gläubiger geworden, ich habe mehr Vertrauen in Jesus. Ich kann mehr beten und besser beten als früher. Du bist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Mensch, glaub es doch. Dietrich Bonhoeffer schrieb im Gefängnis ein Gedicht, sehr bekannt mit dem Titel Wer bin ich? Er saß da mitten im Leiden, mitten im Elend, mitten in der Verzweiflung. Und er fragte sich, wer bin ich? Wer bist du? Du bist eine neue Schöpfung. Paulus schließt Vers 18 an. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns auch das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Du bist versöhnt mit Gott. Bist du es? Hast du den Vertrag unterschrieben? Also du wirst nicht versöhnt mit Gott automatisch. Du musst Jesus annehmen und du musst in Vergebung leben. Bist du versöhnt mit Gott? Wenn du versöhnt mit Gott bist, kannst du sagen, mir geschehe, wie der Herr will. Immer wieder gibt es in den Psalmen dieses kleine Wort Selah. Ist euch das schon mal aufgefallen? In vielen Bibelübersetzungen wird es tatsächlich mitgeschrieben. Manchmal wird es unterlassen, weil es schlicht nur ein Zeichen bedeutete, eine Pause. Selah bedeutet Pause. Pause machen von dem ständigen Informationsverarbeiten. Ich lebe in Corona-Zeiten, wir leben in einer Krise, es ist alles sehr schlimm. Und Gott sagt dir, mach mal Pause und schau mal auf deine neue Identität. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Die nächste Woche, die vor dir liegt, die sieht wahrscheinlich aus, Montag bis Freitag Schule oder Arbeit. Wie oft wirst du dich in der kommenden Woche daran erinnern, ich bin ein Kind Gottes? Oder treffen wir uns erst wieder in 7 Tagen nächsten Sonntag, ich bin in Schönebeck eingeladen, bin ich da? Ich kann dir das leider nicht sagen, du bist ein Kind Gottes. Reicht dir das aus in 7 Tagen wieder? Oder wie gehst du durchs Leben? Wie lebst du diese Frage der Identität als Waffe? Moment mal, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Moment mal, Ängste können mich nicht ängstigen. Wie jetzt ein Albtraum. Bei mir hört das auf. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Reich Gottes kannst du und können wir nur durch Glauben erben. Erbe ist ein gutes Stichwort. Wir sind Erben Gottes. Wie hältst du es mit Matthäus 5, Vers 14? Ihr seid das Licht dieser Welt. Wir haben vorhin Zeit gehabt in der Anbetung und im Gebet, ja, so prophetisch einfach Gott es gut auszurufen über unser Leben. Wie jetzt, Jesus, du sagst, ich bin Licht in dieser Welt. Wie sieht das jetzt aus in Corona-Zeiten? Wie siehst du aus als Licht in dieser Welt in dieser Corona-Zeit? Leuchtest du? Ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein wahnsinniges Wort von Jesus. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Pass auf, du kannst dich nicht immer verstecken mit deinem Christsein. Du bist Licht, du fällst auf. Ja, was fällt denn auf in dir? Der Friede fällt auf in dir. Der Friede von oben. Die Ruhe im Sturm. Die Position, die du einnehmen kannst als Christ, ist nicht, weil du etwas auswendig lernst, sondern weil du ein neuer Mensch geworden bist von innen. Eine neue Identität, wiedergeboren. Von oben, vom Himmel. Christus ist da, seine Engel sind da. Wie hältst du es mit Jakobus 1, Vers 5? Wie oft wirst du in der kommenden Woche zwischen Montag und Freitag diese Identität in Christus gebrauchen? Oder sagst du, war eine schöne Predigt, war eine tolle Atmosphäre im Gottesdienst. Ich komme nächsten Sonntag wieder, es ist so herrlich. Aber unter der Woche lebe ich so ein spirituelles Loserleben, wie alle anderen Menschen auch. Ich labere die gleichen hoffnungslosen Worte, ich bin genauso ärgerlich, ich bin genauso kritisch. Oder wie heißt es hier, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Du bist aber ein Depp. Macht er nicht. Er gibt dir Weisheit. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie hältst du es mit Matthäus 7, 7 diese kommende Woche? Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Wenn du dich nach dem Fleisch siehst, wirst du immer irgendwie von Sonntag zu Sonntag als Christ wandeln und von Montag bis Samstag als Mensch dieser Welt. Aber ich bete und ich möchte, dass dieses Bewusstsein meiner Identität in Christus auch auf meinem Arbeitsplatz hält. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Ich bin auch kein stolzer Hahn, der hier so abwertend über andere irgendwie so erhaben durch die Gegend schwebt. Gott sei Dank sind wir noch nicht im Himmel. Wir leben in dieser Welt. Aber ich bin ein Kind des Lichtes, ein Mensch der Wahrheit. Bittet und es wird euch gegeben werden, Matthäus 7, 7. Und sucht und ihr werdet finden. Und klopft du doch an, nur dir wird aufgetan werden. Die Jammergebete in unserem Hauskreis, können wir die stoppen bitte? Können wir ein bisschen selbstkritisch mal, wenn du jetzt am Mittwoch wieder zum Beten gehst in deinen Hauskreis, kannst du mal bitte jemanden bitten, reflektiere mal mein 2-Minuten-Gebet? Allein schon die Zeit. Was habe ich denn da eigentlich gesagt? Leben wir im Gebet unsere Identität? Leben wir, natürlich dürfen wir die ganze Breite der Psalme, des Jammerns und Klagens mit ein hineinnehmen. Aber ihr Lieben, doch bitte lasst uns mal unsere Gebetssprache überprüfen. Beten wir als Kinder des Lichtes oder beten wir als Kinder dieser Zeit? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Oh doch, das tun wir sehr oft als Christen. Sehr oft benehmen wir uns, als sind wir nur Kinder dieser Welt. Und wir vergessen und unterschätzen die Waffe, die Gott uns gegeben hat. Du bist eine neue Schöpfung. Das versuchte Paulus theologisch rüberzubringen im Römerbrief, in den Briefen. Er versuchte es der Gemeinde klarzumachen. Leute, ergreift es doch. Das macht euch nicht zu abgehobenen Spinnern, bitte, die immer nur mit Sprachengesang durch die U-Bahn fahren. Nein. Es macht euch zu bodenständigen Menschen, die aber Licht sind. Und sagt, es gibt Hoffnung in dieser Welt. Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Das ist eine innere Haltung des Vertrauens. Ich schließe mit Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit. Ihr von Gottes Volk, so Elberfelder, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Oh, können wir noch Offenbarung 3, Vers 10 vorher einschieben? Das Worship-Team kann schon kommen. Können wir noch einen mega geilen Vers einblenden hier heute Morgen? Weil du mein Wort, vom letzten Sonntag war das Thema Wort, weil du mein Wort von der Geduld und auch allen anderen Dingen und auch von der Identität, ich füge das hier mit ein, weil es ist theologisch richtig. Weil du mein Wort von deiner neuen Identität bewahrt hast, ich bin kein Loser mehr, ich bin Gottes Kind. Freude lebt in mir, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich werde den Herrn loben über meine Probleme. Und wie heißt es im Psalm 50? Bahnt den Herrn einen Weg, indem ihr ihn dankt und lobt. Danke, Vater, für meine Konstrukte hier, für mein Desaster. Du wirst hier mich heraushelfen. Das ist die Perspektive dieser neuen Identität. Weil du mein Wort von der Geduld und von der Identität des neuen Menschen bewahrt hast, ich gehe jede Wette ein, 10% der Christen schmeißen nach dieser Predigt die Predigt in die Ecke und benehmen sich morgen früh um 7 wieder wie ihr alter Mensch. Tu es nicht mehr. Lerne in der neuen Identität zu leben. Weil du mein Wort von der Identität bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ist das nicht ein starkes Wort? Deswegen brauchen wir die Predigt, deswegen brauchen wir sein Wort, deswegen brauchen wir das Erkennen der Waffen Gottes. Identität ist eine mächtige Waffe. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Wie sagte Jesus, Satan, weiche hinter mich. Geh weg. Denn du sinnst auf das, was fleischlich ist und nicht auf das, was Gottes ist. Petrus war in diesem Moment mal wirklich christlich, hundertprozentig fleischlich und hat so eine Dunstglocke der Atmosphäre von Niederlage und Versagen und von Leid und deine Familie ist das gröbste Unrecht auf dieser Welt und du bist der größte Loser dieser Zeit. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Teufel. Du denkst nicht, was Gott denkt, sondern du denkst, was wir Menschen denken. Aber Paulus sagt in Kürze, wir erkennen uns nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Der neue Mensch in dir. Und jetzt lass uns lesen Psalm 62, ein paar Verse. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. dass ich gewiss nicht wanken werde. Jetzt kommt ein Einschub seines Lebens. Das war das Gebet. Das war die Sicht, der neue Mensch in mir. Jetzt kommt der Einschub. Worum ging es in seinem Leben? Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hängende Wand und eine rissige Mauer? Die Menschen denken nur, wie sie mich von seiner Höhe stürzen können. Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Das war der Lebensalltag. Und jetzt steht hier, Selah. Pause. Wenn dein Lebensalltag dir die Tränen ins Gesicht treiben, dann mach mal Selah. Immer wieder. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und nach der Pause kommt Vers 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels. Er ist meine Hilfe. Er ist mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft doch auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist deine Zuversicht. Selah heißt, denke drüber nach. Jesus, segne uns in diese kommende Woche. Mit deiner neuen Identität für unser Leben, Herr. Ich lade dich ein, dass du beim Lied einfach ins Gebet gehst und den Heiligen Geist einlädst und sagst, Heiliger Geist, ich will wirklich mehr davon. Ich will mehr davon. Ich will deine Identität, deine neue Identität, die du in mir hervorbringst, ich will sie erkennen in Jesu Namen.